Gut, dann wollen wir mal reingehen in den Text. Ich habe mir natürlich wieder so ein paar Sachen rausgepickt, weil es wieder natürlich so viele Informationen sind oder man in so viele verschiedene Richtungen auch gehen könnte. Aber als ich das gelesen habe und dann auch mit der Vorbereitung angefangen habe, hat sich für mich so ein roter Faden durch diese Verse gezogen, auch in Verbindung zu den Predigten, die wir schon davor hatten. Jetzt die letzte habe ich leider nicht mitbekommen von Manuel, also weiß ich nicht, ob die in eine ganz andere Richtung gegangen ist, aber genau. Ursprünglich hieß diese Predigt, als wir die Themen auch schon festgelegt hatten für den Brief Fluch und Segen. Und der Fluch und der Segen, das wird auch vorkommen. Aber es geht noch mehr in eine andere Richtung. Und genau, lasst euch überraschen. Jesus, bitte hilf jetzt, wenn wir einfach dein Wort anschauen und überdenken. Es fängt an mit unverständige Galater. Wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Also Paulus schreibt sich immer mehr in Rage. Er wird persönlich, sehr persönlich. Er sagt, Galater, ihr seid unverständlich. Ihr seid dumm. Dumme Hannoveraner oder unverständige Hannoveraner. Stellt euch mal vor, wir würden so einen Brief bekommen als Gemeinde. Sollten wir vielleicht mal. Wer hat euch bezaubert? Also diese Worte, Paulus ist hier richtig, stellt euch das vor, wie er das diktiert oder am Stift saß und er schreibt sich hier in Rage, er ringt mit den Galatern. Er will wirklich diese Wichtigkeit der Botschaft, die er den Galatern bringt, will er rüberbringen. Er will, dass das wirklich tief in den Herzen der Galatern landet. Und er sagt, euch wurde doch Jesus Christus vor Augen gemalt. Und ein Stück weit passiert das immer wieder, wenn das Evangelium gepredigt wird. Und das gilt auch für uns. Ich meine, wie oft wurde uns schon in Predigten, in Liedern, in Gebeten, Tag für Tag Jesus Christus vor Augen gemalt. Obwohl wir ihn nicht sehen, aber wie oft wurde Jesus in seiner Schönheit und in seiner Liebe für uns, dass er für uns, für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dir vor Augen gemalt durch die Predigt vom Evangelium. Und Paulus sagt jetzt hier zu den Galatern, nur dies will ich von euch wissen. Und das finde ich krass, dieses Wort nur oder in anderen Übersetzungen, in der Schlachter zum Beispiel steht da das allein oder in der NGÜ, weiß ich nicht, ist es auch ähnlich. Auf jeden Fall sagt er, diese eine Sache will ich von euch wissen. Und dieses nur zeigt, dass Paulus hier sozusagen jetzt für seine Argumentation das entscheidende Argument bringt. Er bringt sozusagen jetzt das Endgegenargument. Und ich finde es krass, wenn ich das jetzt lese, dann ist es so, erstmal lese ich hier, nur dies will ich von euch wissen und jetzt warte ich und dann nennt er dieses Argument und es ist irgendwie so. Paulus schreibt, nur dies will ich von euch wissen, ihr Galater. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Er bringt jetzt hier plötzlich total zentral den Heiligen Geist ins Spiel. Er sagt, wie habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? So, er hat davor schon alles Mögliche geschrieben. Er hat davor wirklich so klargestellt, dass er wirklich apostolisch ist, dass seine apostolische Autorität göttlich ist, dass er nicht von Menschen, sondern von Jesus eingesetzt ist, dass es allein aus Gnade durch den Glauben ist. Das hat er durch verschiedene Argumente schon belegt und gebracht und den Galatern nahegelegt. Und jetzt sagt er aber, dieses eine will ich von euch wissen. Was ist eigentlich mit dem Heiligen Geist? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich ist das erstmal so, trotz all dem, was wir auch vom Heiligen Geist wissen und was wir gehört haben und wie wir ihn vielleicht erlebt haben und, irgendwie bei mir stockt es da so ein bisschen und ich denke mir, okay, Ist der Heilige Geist wirklich jetzt dieses entscheidende Argument dafür, dass wir nicht aus Gesetzeswerken, sondern durch den Glauben gerechtfertigt werden? Ich persönlich musste in der Vorbereitung darüber nachdenken, aber ein Stück weit hat es mir auch gezeigt, Herr, vielleicht sind mir da Sachen vom Heiligen Geist nicht so wichtig, die eigentlich total zentral sein sollten für mein Glaubensleben. Oder vielleicht unterschätze ich auch die Rolle des Heiligen Geistes im Evangelium, in der Art und Weise, wie wir gerettet worden sind. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzubringen, wie ich den Text dann verstanden habe oder wie Teile des Textes auf jeden Fall zu mir gesprochen haben. Und wir lesen erstmal weiter. Genau. Also erstmal stellt Paulus hier klar und er sagt, wir haben den Geist, also das ist ja eine rhetorische Frage, er sagt, wir haben den Geist aus der Kunde des Glaubens, oder dieses Wort Kunde, da kann auch Hören bedeuten. Also wie stand es in der NGÜ? Da war es auf jeden Fall das Hören der, dass wir die Botschaft mit Glauben aufgenommen haben. Also die Kunde des Glaubens oder das Hören des Glaubens, letztendlich, dass wir das Evangelium gehört haben und im Glauben das Evangelium angenommen haben. Und dadurch haben wir den Heiligen Geist empfangen und nicht aus Gesetzeswerken. Und Paulus schreibt dann später, weil wir die Textlesung am Anfang hatten, kann ich vorgreifen, in Vers 14 bringt er diesen Begriff, dass er sagt, die Verheißung des Geistes. Also er spricht vom Heiligen Geist in Form von einer Verheißung. Eine Verheißung ist einfach ein Versprechen, was Gott gemacht hat. Und er sagt, diese Verheißung, wie haben wir die eigentlich empfangen? Und um zu wissen, von welcher Verheißung Paulus hier spricht, müssen wir natürlich zurückgehen ins Alte Testament, wo Gott seinem Volk Israel durch die Propheten verheißen hat, was er für sie tun würde. Und dafür gehen wir jetzt einmal zurück zu Hesekiel. Hesekiel 36. Verse, die ihr bestimmt auch schon öfter gehört habt. Ich lese mal ab Vers 25 bis 27. Und ich, also hier spricht der Herr, großes H, großes E, großes R, Jahwe. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Also hier sind zwei Verheißungen, oder besser gesagt eine Verheißung, die auf zwei Art und Weisen hier ausgedrückt ist. Erst sagt Gott, ich werde euch einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und dann wird er noch spezifischer und sagt, und geht sogar so weit und sagt, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und diese Verheißung Gottes, die Verheißung des Geistes, erfüllt sich dann im Evangelium. Da können wir einmal Apostelgeschichte 2, 38 und 39 lesen. Will das einer von euch lesen vielleicht? Ist egal. Apostelgeschichte 2, 38 und 39.
Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.
Genau. Also, Petrus predigt hier das Evangelium. Und jetzt denkt mal darüber nach, wie oft ihr das Evangelium irgendwie weitergegeben habt oder auch gehört habt oder vielleicht sogar gehört habt, wie es jemand auf der Straße gepredigt hat und wie er davon geredet hat, dass wir durch den Glauben an das Evangelium die Gabe des Geistes empfangen werden. Also ich muss sagen, dass das in meiner Predigt vom Evangelium ziemlich selten enthalten ist. Es geht hier gar nicht darum, und ihr werdet das hoffentlich noch verstehen, wir gehen jetzt hier nicht irgendwie in eine abgedrehte Richtung oder sowas. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, dass jeder, der mit dem Geist erfüllt wird, irgendwie dann auch in Sprachen reden können muss und keine Ahnung. Petrus selber sagt hier den Leuten, wenn ihr glaubt an das Evangelium, dann werdet ihr die Gabe des Geistes empfangen. Und Petrus, wenn er das so sagt, dann merkt man, das ist etwas, worauf er und auch anscheinend seine Zuhörer gewartet haben. Weil es eine Verheißung Gottes ist, die Gott seinem Volk Israel in Hesekiel und auch in anderen Stellen im Alten Testament verheißen hat. Ich werde euch meinen Geist geben. In Joel wird das auch gesagt. Er wird seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, was sich dann zu Pfingsten erfüllt hat. Und Hesekiel hat circa, also ich spreche jetzt von Hesekiel, es gibt auch noch ältere Propheten, die davor gesprochen haben, aber Hesekiel hat circa 600 Jahre davor prophezeit, bevor der Geist ausgegossen worden ist. Stellt euch das nun mal vor, 600 Jahre warten. Also mit unserem Leben können wir uns das nicht vorstellen, aber jetzt stellt euch mal vor, dass ich weiß, das ist ein unwürdiges Beispiel, aber von jetzt bis Weihnachten warten. Denkt doch einfach mal an eine Sache, die ihr unbedingt haben wollt oder unbedingt haben wolltet. Vielleicht gibt's auch gerade sowas. Vielleicht habt ihr dieses Geschenk, was ihr euch wünscht oder worauf ihr spart. Und ihr wartet darauf und ihr wollt es endlich haben. Oder fühlt euch zurück in eure Kindheit, wo eure Eltern euch vielleicht dieses Weihnachtsgeschenk versprochen haben. Und ihr habt gewartet. Es war vielleicht eine Woche oder vielleicht einen Monat oder so. Und es kam euch vor wie 600 Jahre. Nein, aber es kam euch lange vor. Und jetzt setzt das mal in Relation zu diesen echten 600 Jahren. Das sind mehrere Generationen. Das ist nicht nur so, ich warte und ich bekomme, sondern das ist, ich warte und mein Papa bekommt nicht und mein Opa hat nicht bekommen, meine Söhne werden nicht bekommen, meine Enkel werden nicht bekommen. Ich warte, ein ganzes Volk wartet 600 Jahre, ich spreche jetzt nur von der Verheißung von Hesekiel, darauf, dass sie diese Gabe, das, was sie, Israel, die Juden haben diese Verse gelesen und es hat ihnen danach gelächzt, diese Verheißung zu empfangen. So wie wir jetzt Verheißungen aus der Zukunft lesen und uns denken, ehrlich, das werden wir irgendwann empfangen? Ja, weil Gott zu seinem Wort steht, weil Gott es wahrmachen wird. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Er wird sein Reich hier auf der Erde aufrichten. Es wird kein Tod mehr geben, keine Tränen mehr, kein Geschrei. Israel war an einem ähnlichen Punkt und hat so auf ihren Messias und auch auf die Gabe des Geistes, natürlich verbunden mit dem Kommen des Messias, aber sie haben darauf gewartet, dass diese Verheißung aus Hesekiel erfüllt werden würde. Und sie warten immer noch darauf, weil in Hesekiel ist es auch dann verbunden mit der Sammlung des Volkes Israel und. Aber Gott hat mich in der Vorbereitung herausgefordert und das möchte ich euch einfach weitergeben. Seid ihr oder sind wir begeistert von geistlichen Dingen? Sind wir begeistert von den Dingen Gottes? Bist du begeistert, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist? Bist du begeistert, dass Jesus Christus an deiner Stelle gestorben ist, dass er am dritten Tag wirklich von den Toten auferstanden ist dass er in den Himmel gefahren ist, sich zu Rechten Gottes, zu Rechten des Vaters gesetzt hat und herrscht und regiert. Und dass er zu dir ganz persönlich gesagt hat, folge mir nach. Leute, wir sollten uns herausfordern lassen. Wir sind von so viel, die Bibel würde sagen, von so viel Nichtigem, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, wir sind von so viel Schrott begeistert. Ich lasse mich so leicht davon begeistern, dass 22 Leute einer Kugel hinterherrennen. Ich meine das jetzt ernst, wirklich Leute, wenn man sich das mal fährt. Ich lasse mich begeistern von einem C. Ronaldo, der ein geiles Tor schießt, der unfassbar viel Geld bekommt. Ich lasse mich nicht begeistern von Autos, aber das gibt's ja auch. Von Kleidung, von Musik, von so viel vergänglichem Zeugs. Und das ist auch nicht schlecht, weil Gott hat uns auch begeisterungsfähig gemacht. Aber wir müssen das Ganze in Relation sehen. Wie sehr lassen wir uns begeistern von geistlichen Dingen, die so viel größer, so viel herrlicher und so viel wahrer sind, so viel wirklicher. Wenn meine Begeisterung für 22 Männer, die einem Ball hinterherrennen, hier sein kann, dann sollte meine Begeisterung dafür, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, hier sein. Und ich persönlich hasse das an mir, dass ich so träge dafür bin, mich von den Dingen Gottes begeistern zu lassen. Und ich möchte euch jetzt einfach mit Gottes Hilfe und seinem Wort einfach ein bisschen dafür begeistern, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Dass wir, weil Petrus kündigt hier an, dass das Evangelium die Erfüllung dieser Verheißung ist, auf die Israel 600 Jahre, also Verheißung von Hesekiel, 600 Jahre gewartet hat. Und wir sind wie so bockige Kinder, wie kleine Kinder. Wir kriegen was zu Weihnachten, wir nehmen es uns und eine Woche danach wollen wir damit nicht mehr spielen. Also es ist jetzt ein blödes Bild für den Heiligen Geist, das macht so auch keinen Sinn, aber ein Stück weit ist es so, die Menschheit oder besser gesagt Israel, denen die Verheißung gegeben worden sind, sie warten Jahre, Jahre, Jahre auf ihren Messias, ganz davon abgesehen, dass der Großteil Israels ihn abgelehnt hat, ist es jetzt so, dass wir den Messias, dass wir den Christus, dass wir ihn sehen durften und von ihm wissen in Jesus Christus. Wir haben die Erfüllung und wir haben die Verheißung des Geistes empfangen. Wir haben diese ganzen herrlichen Sachen von Gott empfangen. Und wie oft lässt uns das kalt? Und das ist wirklich, das ist krank, das ist kaputt. Und das Coole ist aber, dass der Heilige Geist ja genau auch dafür die Lösung ist. Weil der Heilige Geist erklärt uns Dinge, die geistlich sind und die wir aus unserem Fleisch heraus nicht verstehen können. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken. Ich habe noch nicht viel geschafft, aber schon 18 Minuten geredet. Epheser 1. Wir gucken uns jetzt mal ein Stück der Erfüllung an, von dieser Gabe des Geistes. Epheser 1, 13 und 14. Die ganzen Verse 3 bis 14 sind einfach nur gut, Evangelium. Aber ich lese ab Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eures Heils gehört habt, da ist wieder dieses Hören, und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Und dann lese ich nochmal 1. Korinther 6, 19 und 20 und dann sage ich dazu was. 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Tempel, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also, Paulus schreibt hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass jeder von uns, also jeder von uns, die wir gläubig sind, dass wir, als wir das Evangelium gehört haben und gläubig geworden sind, Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und dieser Heilige Geist hat uns in dem Moment, wo wir gläubig geworden sind, versiegelt und ist die Anzahlung auf unser Erbe. Was bedeutet das? Also einmal eine Versiegelung und einmal diese Anzahlung. Ganz kurz einfach zur Begriffserklärung. Versiegelung bedeutet, dass Gott sein Siegel auf unser Leben getan oder eingestampft hat durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in dir ist das Siegel Gottes auf deinem Leben. Fabian, Gottes Eigentum. Till, Gottes Eigentum. Der Heilige Geist, den du vielleicht gar nicht die ganze Zeit spürst, gar nicht die ganze Zeit empfindest, über den du vielleicht so wenig nachdenkst, dieser Geist ist in dir und sagt, du gehörst Gott. Da gibt es keine Missverständnisse. Und selbst wenn in der geistlichen Welt der Teufel an dich rantritt und irgendwie Anspruch auf dein Leben erhebt, kann er das nicht tun, weil der Geist Gottes dich in Besitz genommen hat. Du bist Gottes Eigentum. Dasselbe Bild, also ein anderes Bild, aber derselbe Sinn wird vermittelt durch die Anzahlung oder an anderer Stelle durch den Unterpfand. Die Anzahlung heutzutage, ich will mir was kaufen, ich gebe eine Anzahlung und dadurch steht es fest, dass ich diese Sache erworben habe, dass es mein Eigentum ist und ich werde einfach später noch den ganzen Preis dafür zahlen. Der Heilige Geist wird dir gegeben, als du gläubig geworden bist und ist die Anzahlung auf dein Leben. Ernste Frage, meinst du, dass Gott sich das nochmal anders überlegt, wenn er die Anzahlung für dein Leben gemacht hat? Meinst du, dass irgendwas Gott dazu bewegen kann, dass er es sich nochmal anders überlegt, dich als sein Eigentum zu erwerben, wenn er schon längst die Anzahlung bezahlt hat? Der Heilige Geist ist so wertvoll. Der Heilige Geist ist unsere Heilsgewissheit in Person. Der Heilige Geist in mir, und das mache ich nicht abhängig von einem Gefühl, sondern im Glauben, weil ich es lese im Wort Gottes schwarz auf weiß. Da lese ich, da wird mir gesagt, ganz egal, wie ich mich fühle, ganz egal, was ich getan habe, dass durch den Glauben der Heilige Geist in mir wohnt. Und der Heilige Geist ist meine Heilsgewissheit in Person. Ich weiß, dass Gott die Anzahlung bezahlt hat. Ich weiß, dass ich versiegelt worden bin mit dem Heiligen Geist. Und dieser Satz, wisst ihr nicht, dass eure Leiber, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, oder des Heiligen Geistes in euch ist. Der Geist des allmächtigen Gottes. Also wenn wir die Bibel studieren, vielleicht haben wir dazu auch nochmal eine andere Predigtzeit, dann wird es klar, der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes. Wir sollen taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist des allmächtigen Gottes wohnt in dir. Dein Leib ist sein Tempel. Und das ist diese Sache. Für uns sind diese Wahrheiten normal geworden. Wir hören das und es lässt uns kalt. Geh mal in irgendein anderes Land, wo irgendeine andere Religion herrscht, also auch irgendeine bestimmte. Stell dich da mal auf die Straße und predige mal, dass der allmächtige Gott übrigens in deinem Leib wohnt. Dann kommen die Steine angeflogen. Ist so. Ist so. In vielen Teilen der Welt würden wir dafür gesteinigt werden, dass wir das glauben. Und in diesem Teil der Welt wirst du für verrückt erklärt, weil du das glaubst. Und ausgelacht. Und jetzt wir gehen mal zurück zu Galater. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir eins über das Thema. Ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wie Muslime darüber denken und sowas. Und ich dachte mir, ich kann verstehen, warum das für Muslime Gotteslästerung ist. Und also auch wenn das kopfmäßig natürlich jetzt nicht einen Muslim überzeugt, wenn du mit ihm darüber redest, dachte ich mir, für mich wäre es auch Gotteslästerung, wenn ich behaupten würde, dass der Geist Gottes in mir wohnen kann, in mir leben kann, wenn es aus Gesetzeswerken wäre und nicht allein durch den Glauben. Und genau das tut der Islam. Gesetzeswerke. Genau das tun wir Menschen aus unserem Fleisch heraus. Gesetzeswerke. Und das ist Gotteslästerung, wenn wir behaupten könnten, dass die Gegenwart des heiligen Gottes in mir wohnen könnte durch Gesetzeswerke. Dass ich mein Leben selber so rein und so heilig und so gut führen könnte, dass mein Leben sozusagen aus meiner eigenen Kraft würdig wäre, aus meinen Werken würdig wäre, dass Gottes heilige Gegenwart, sein Geist, in mir wohnen könnte. Und genau deswegen ist das dieses entscheidende Argument. Paulus sagt, seid ihr bescheuert, Galater? Denkt ihr wirklich, meint ihr wirklich, dass Gott seinen Heiligen Geist in euch wohnen lassen könnte durch Gesetzeswerke? Wollt ihr das wirklich durch das Halten des Gesetzes machen oder ist es allein möglich durch den Glauben? Paulus stellt erneut die Frage hier in Vers 5. Ich weiß nicht, habe ich das schon gelesen? Ah, nee. Genau, erst lesen wir nochmal was anderes. Er sagt hier, seid ihr so unverständlich in Vers 3, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist? Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Jetzt fragt es erneut. Also Gesetzeswerke oder Glaube. Die Behauptung, den Heiligen Geist des allmächtigen Gottes aus Gesetzeswerken zu empfangen, ist pure Gotteslästerung und maßlose Selbstüberschätzung. Der Heilige Geist ist, wie sein Name schon sagt, 100 Punkte. Nee, aber ist das nicht echt krass? Für uns ist das halt der Name, aber der Name beschreibt ihn, wie er ist. Er ist heilig. Und ich will jetzt hier keine Eigenschaft Gottes auf keinen Fall runterspielen, aber er heißt nun mal nicht der liebende Geist oder der barmherzige Geist oder der zornige Geist oder der gerechte Geist. Er ist der Heilige Geist. Und die Heiligkeit ist Gottes Einzigkeit in seinem Wesen, in der Fülle seiner Eigenschaften, all seine Eigenschaften. Das ist Gottes Heiligkeit. Diese Eigenschaft Gottes, die immer und immer und immer wieder im Wort Gottes genannt wird, wo die Engel um den Thron Gottes fliegen in Jesaja 6 und Gott sehen oder besser gesagt sich die Flügel vor die Augen halten und immer wieder singen oder rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie, wenn wir uns den Heiligen Geist als irgend so eine Kraft einfach nur vorstellen, als irgend so eine Energie, dann ist das erstmal ist das Irrlehre, erstmal ist das ein falsches Bild von Gott, aber es ist auch einfach, es ist viel zu wenig. Der Heilige Geist ist eine Person und er ist Gott, er ist heilig. Wieder zurück zum Beispiel von Jesaja. Jesaja war ein Mann Gottes, ein Prophet Gottes. Jesaja war mehr ein Mann Gottes, als wir Männer und Frauen Gottes sind. Jesaja hat Gott auf dem Thron gesehen und als er ihn sieht, was sagt er? Er sagt, wehe mir, ich vergehe, ich bin verloren. Ich habe den Herrn gesehen. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Johannes, ins Neue Testament, ähnliche Situation. Johannes sieht Jesus. Johannes, der an der Brust Jesu gelegen hat. Der Jünger, den Jesus liebte. Sein vielleicht nächster Freund. Sieht Jesus und er klappt um und fällt zu seinen Füßen wie tot. Und ich stelle mir das vor und ich denke mir, Johannes lag da voller Furcht, voller Schrecken, weil er Jesus gesehen hat. Und in ihm war es wie kein Leben mehr. Er war paralysiert, weil er Jesus gesehen hat. Und unser Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und er richtet ihn wieder auf. Das ist unser Jesus. Aber Jesus ist nun mal auch, unser Gott ist nun mal auch so heilig. Mose, ein Freund Gottes. Gott sagt zu ihm, du kannst mich nicht sehen, sonst müsstest du sterben. Gott ist heilig und ich glaube wirklich, dass es die Eigenschaft Gottes, die wir einfach total verpassen in unserer heutigen Christenheit. Wir reden von Gott so oft so respektlos und so oft so ohne Furcht und so oft so ungewählt mit unseren Worten. Wir behandeln ihn einfach wie einen anderen Menschen. Weil er ist uns ja auch so nahe gekommen und ist Mensch geworden in Jesus Christus. Aber oft vergessen wir, dass Gott ist heilig. Er ist der Schöpfer. Und nochmal, ich will euch einfach das ein bisschen neu vor Augen führen, wie heftig ist es, dass dieser heilige Gott, dieser allmächtige Gott, seinen Geist in uns wohnen lässt. Das Allerheiligste, diese Gegenwart Gottes, wo du damals nicht als normaler Mensch rein konntest, wo nur der Priester einmal rein konnte. Diese Gegenwart Gottes, der Geist Gottes lebt in uns, er lebt in dir. Und nochmal die Frage, wie könnte der Heilige Geist durch Gesetzeswerke in Sündern wohnen? Aber die Frage müssen wir uns eh stellen. Wie kann der Heilige Geist, tut mir leid, ich gehe jetzt ein bisschen über die Zeit, aber ich denke, das geht heute mal klar. Noch schläft keiner. Nee, aber ehrlich, diese Frage müssen wir uns doch stellen. Wenn manche das als lächerlich sehen, für manche ist es Gotteslästerung, manche würden dafür töten. Wie können wir als Christen tatsächlich behaupten, dass der Heilige Geist überhaupt in dreckigen Sündern wohnen kann? Also jetzt mal wirklich, also dreckige Sünder hört sich schon ganz schön fies an. Ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben gucke, wenn ich auf das gucke, was ich getan habe, was ich in der Vergangenheit getan habe, was ich immer noch tue, wie ich immer noch bin, wie ich immer noch fühle, wie ich immer noch denke, dann frage ich mich einfach nur, wie könnte dieses Leben, wie könnte dieser Mensch, der ich bin, würdig sein, dass die Gegenwart des allmächtigen Gottes in mir wohnt. Wie kann ich mir sicher sein, dass nicht heute Abend der Heilige Geist auszieht und weg ist und sagt, das ist mir zu dreckig hier. Jetzt müsst ihr ausziehen. Jetzt, in diesem Moment, müsste er sagen, das ist mir zu dreckig hier. Vers 7. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Also, wir haben hier wieder das Thema aus Glauben. Also, er hat gesagt, es ist nicht aus Gesetzeswerke, sondern aus Glauben. Erstens aus Glauben. Vers 8 geht noch einen Schritt weiter. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Hier wird davon gesprochen, dass allein durch die Rechtfertigung, die aus dem Glauben kommt. Wie funktioniert das? Dass ich glaube und dass ich dann durch meinen Glauben gerechtfertigt werde. Wir lesen mal weiter und enden dann mit Vers 13 und 14. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das ist die Lösung für das Problem. Also, es ist erstens allein durch den Glauben. Es ist durch die Rechtfertigung aus Glauben. Und 13 und 14 wird ganz klar, das Ganze funktioniert nur, weil es nur durch Christus ist. Die Lösung, die Gott geschenkt hat, ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Johannes 1, 14, ihr braucht das nicht aufschlagen, ich lese es nur ganz kurz einmal vor. Da wird Jesus beschrieben, ganz kurz, ganz knapp. Und das Wort, also Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist diese Heiligkeit Gottes in Person. Hebräer 1, Vers 3, wenn ich mich nicht irre, sagt, dass er der Ausdruck seines Wesens ist, dass Jesus, der Sohn, der Ausdruck vom Wesen Gottes ist. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Also Gott, der Vater, hat seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt. Und Jesus, der ohne Sünde war, ist der einzige Mensch, der aus seiner eigenen Gerechtigkeit ein heiliger und ein reiner Tempel des allmächtigen Gottes gewesen ist. Er ist der Einzige, der aus seinen eigenen Werken, weil er ohne Sünde war und weil er wirklich, wie Johannes ihn beschreibt, voller Gnade und Wahrheit, der ein heiliger und ein reiner Tempel für den allmächtigen Gottes war. Für den allmächtigen Gott war. Dieser Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er ein Fluch für uns geworden ist, während er am Kreuz hing von Golgatha. Er hat unsere Strafe, den verdienten Fluch des Gesetzes über unsere Sünde auf sich genommen, damit wir in ihm gesegnet werden würden. Durch den Glauben an ihn empfangen wir seine Gerechtigkeit und sind geheiligt und gereinigt und empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden würden. Als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hing, auch wenn es über 2000 Jahre her ist. Auch wenn du manchmal vielleicht Probleme damit hast, zu glauben, dass Gott dich wirklich liebt oder was auch immer. Als Jesus da am Kreuz hing, das ist was so Persönliches, was so Intimes, weil du durch den Glauben eins wirst mit Jesus, der da am Kreuz hing, und weil dieser Austausch stattfindet. Du als Sünder, als verlorener Mensch, hingst dort am Kreuz in Jesus durch den Glauben. Und was bekommst du im Austausch dazu? Du bekommst das, was der eingeborene Sohn allein verdient hat. Du bekommst seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit seines Lebens hier auf der Erde bekommst du zugesprochen. Du bekommst den Segen zugesprochen, der schon Abraham verheißen worden ist. Stell dir das vor, du bekommst den Segen, der schon Abraham verheißen worden ist, dem Vater von allem Glauben. Den bekommst du in diesem Austausch, weil Jesus die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten. Und du bekommst dadurch was? Du bekommst diese Gabe von Gott. Und Gott erinnert dich heute wieder. Und bitte nehmt das einfach mit und denkt darüber nach, was es bedeutet, dass Gott heute zu euch einfach sagt, du bekommst diese Gabe, meinen Heiligen Geist, in dir.